Alle 4 Minuten wird in Deutschland eine Frau Opfer von häuslicher Gewalt.
Fast alle 2 Tage wird eine Frau durch ihren Partner oder Ex-Partner getötet.
Femizide sind keine Einzelfälle, sondern ein System der Gewalt.
155 Frauen sind im Jahr 2023 durch ihren Partner oder Ex-Partner getötet worden.
Im Jahr 2024 wurden schon 87 Frauen Opfer eines Femizids.
Erst seit 1997 wird die Vergewaltigung in der Ehe als Verbrechen anerkannt.
In Frauenhäusern war im Durchschnitt an 303 Tagen keine Aufnahme mehr möglich.
Dies bedeutet auch, dass die Kinder, die mit den Müttern nicht aufgenommen werden können, weiter Gewalt erleben.
Solche Wortmeldungen sind euch in dieser Woche bestimmt auch in die Timeline gespült worden. Ich hatte das Gefühl, plötzlich sind alle ganz sensibel und ganz bewusst darüber, dass wir ein massives Problem haben. Also, dass plötzlich alle aufwachen und gegen die Gewalt, die Frauen hier in Deutschland erleben müssen, aufstehen. Aber ich weiß nicht, wie es dir damit ging, Christine. Ich kann es auch irgendwie nicht glauben. Also diese Empörung, diesen Schock über die gestiegenen Zahlen, die das Bundeskriminalamt gerade vorgelegt hat. Auf den Demos zum Beispiel am Orange Day diesmal und auch in den vergangenen Jahren sehe ich dann doch vor allem Frauen, die auf die Straße gehen und so, so wenige Männer. Und das wäre ja eigentlich mal der Moment, um sein Gesicht zu zeigen, um Solidarität zu zeigen.
Ich hatte auch die Sorge, Feline, dass am Ende dieser Woche dann das ganze Thema wieder vergessen wird. Also dass jetzt so eine gewisse Menge an Männern ganz easy peasy mal ein paar Instagram-Kacheln, ein paar Instagram-Videos geteilt hat, gezeigt haben, dass sie aware sind, dass sie Acht geben, sich mit dem Thema beschäftigen. Aber um ganz ehrlich zu sein, ist meine Sorge, dass nächste Woche das Ganze schon wieder verpufft ist.
Deswegen wollen wir uns heute fragen, was Männer für den Feminismus tun können, ganz konkret. Wie sieht ein echter Ally aus, also ein Verbündeter, der sich für die Gleichberechtigung einsetzt? Wir wollen so etwas wie eine gewaltfreie Utopie entwickeln. Wie sähe echte Solidarität von Männern aus? Wie sieht dann auch Männlichkeit aus, die nicht auf Gewalt basiert und Gewalt reproduziert?
In dem kleinen Video, das wir am Anfang schon eingespielt haben, das geht noch weiter und da räumen dann die prominenten Männer, die da zu Wort kommen, auch selber ein, dass sie eigentlich mehr Verantwortung übernehmen müssten.
Es liegt an jedem von uns, besonders an Männern, diesen Kreislauf und dieses System der Gewalt zu brechen.
Engagiert euch gegen Rape Culture. Macht euch klar, was Konsens bedeutet.
Das ist Was geht, was bleibt mit Christine und Feline. Und wir haben 2 Gäste dabei. Einmal Asha Hedayati. Sie ist Rechtsanwältin für Familienrecht und vertritt als solche Frauen, die Gewalt erleben haben, Gewalt erleben in Verfahren vor Gericht. Sie bildet auch SozialarbeiterInnen aus für Frauenhäuser und Frauenberatungsstellen. Und sie hat auch ein Buch geschrieben, das sehr empfehlenswert ist, Die stille Gewalt, wie der Staat Frauen allein lässt. Schön, dass du dabei bist, Asha.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Und unser 2. Gast, das ist Fikri Anil Altintash. Er ist freier Autor, beschäftigt sich vor allen Dingen mit Männlichkeit. Er hat einen sehr kritischen Blick auf Männlichkeit, auch auf toxische Männlichkeit ist ein wichtiges Thema für ihn. Vielleicht kennt ihr sein Buch Im Morgen wächst ein Birnbaum, wo er auch sehr persönlich drüber schreibt, über seine Beziehung zu seinem Vater, wie er als Mann aufgewachsen ist. Und er ist auch hier bei uns zu Gast. Hallo Anil.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Man kann die Zahlen, glaube ich, nicht oft genug nennen. Fast jeden Tag wird eine Frau Opfer eines Femizids, also wird ermordet, weil sie eine Frau ist. Aber um das auch noch mal klarer zu machen, während wir diese Podcast-Folge aufnehmen, passiert das hier. Etwa alle 3 Minuten wird eine Frau Opfer häuslicher Gewalt. Etwa alle 10 Minuten wird eine Frau Opfer einer Sexualstraftat und etwa alle 30 Minuten wird eine Frau Opfer digitaler Gewalt. Also all das passiert, während wir hier in Was geht, was bleibt miteinander sprechen. Wie habt ihr 3 diesen kollektiven Aufschrei, diese zur Schau gestellte Anteilnahme empfunden in dieser Woche?
Ich bin da immer sehr ambivalent, was diesen 25. November angeht. Das ist der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Und rund um den 25. November passiert ja immer sehr viel. Das sind immer so die Aktionswochen zu dieser Thematik. Und ich finde sie einerseits wichtig, weil ich denke, dass es endlich mehr Aufmerksamkeit gibt. Und andererseits, wow, so viel an 1, 2, 3 Tagen vielleicht. Und dann schläft das Thema wieder ein. Und dann warten wir aufs nächste Jahr wieder. Und ja, die Medien haben da sicherlich, und wir auch als Zivilgesellschaft haben sicherlich auch Verantwortung, dieses Thema täglich in die öffentliche Debatte zu tragen.
Ich spüre da, glaube ich, auch manchmal so eine Art Verwunderung bei manchen und die irritiert mich, weil die Zahlen ja schon lange bekannt sind. Anil, wie geht's dir mit dieser Woche? Wie ist es dir ergangen?
Mir geht's, glaube ich, ähnlich wie Ascha. Ich beobachte natürlich auch diese Empörung. Ich beobachte aber auch sehr viele PolitikerInnen, die sich gegen Gewalt aussprechen und gleichzeitig, und das ist, glaube ich, das Spannende an dieser Woche, das natürlich mit dieser Debatte um das Gewalthilfegesetz zusammengebunden wurde. Das heißt, es hat nochmal eine andere politische Dringlichkeit durch die Berichterstattung gewonnen. Ich bin natürlich auch nur als Person, die sich aktiv auch irgendwie daran versucht, das, was immer als Reflexion bezeichnet wird, zu tun, auch solidarisch zu sein. Ich glaube, für mich ist das immer so ein Arbeitsauftrag. Also diese Wut, die auch am 25.11. zum Ausdruck kommt, über diese Verhältnisse, in denen wir leben, auch als Arbeitsauftrag wahrzunehmen. Insofern, ich teile das, was Ascha sagt. Gleichzeitig merke ich natürlich auch, dass viele Männer zu dem Tag dann eher was sagen, aber es dann ab dem 26. Dann nicht der Fall ist.
Ja, du hast gerade die Politik erwähnt. Kannst du kurz sagen, was für ein Gesetz es da geht?
Es geht um das, es kann wahrscheinlich Ascha sogar besser als ich tun, es geht um das sogenannte Gewalthilfegesetz. Es gibt ein Gewalthilfegesetz, das Anfang der 2000er schon verabschiedet wurde und jetzt geht es gerade um ein Gesetzesvorhaben, das unter anderem zum Beispiel die Finanzierung von Frauenhäusern auf eine bessere finanzielle Grundlage stellen soll. Da geht es aber auch um die Frage, wie wir Täterarbeit voranbringen können. Und im Rahmen dieses Gewalthilfegesetzes geht es ja zum Beispiel auch um rechtliche Verbesserungen, wie der Umgang mit Tätern passieren soll. Aber dummerweise fällt es natürlich in eine Phase, wo wir eine Minderheitsregierung haben, wo auch die Aussicht, dass dieses Gewalthilfegesetz, es ist durch das Kabinett gegangen, dann wirklich verabschiedet wird. Von daher, wie Ascha schon sagte, wir als Zivilgesellschaft müssen uns das als Auftrag verstehen, weiterhin den Puls hochzuhalten und den Druck eben auch auf die Opposition zum Beispiel aufrechtzuerhalten.
Weil du gerade die Politikermeldungen an so Aktionstagen erwähnt hast, der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat in dieser Woche das hier gesagt.
Über solche Taten, über solche Übergriffe wird ja ganz selten offen geredet. Das heißt wiederum, dass es sehr viele Täter gibt, dass also Gewalt gegen Frauen in unserer Gesellschaft drin ist. Und deswegen ist Gewalt gegen Frauen kein Problem und kein Thema für Frauen alleine. Und geht uns auch, das sage ich als Mann, uns Männer besonders etwas an.
Ist zumindest das jetzt neu, dass Männer öffentlich einräumen, dass sie sich und ihr Umfeld verändern müssen? Also so eine Art Selbsterkenntnis, die ja immer der erste Schritt hin zur Veränderung ist?
Ja, ich denke, dass wir sicherlich in den letzten Jahren da schon auch ein bisschen weitergekommen sind, auch durch die MeToo-Bewegung. Andererseits muss man sagen, dass einige PolitikerInnen dieses Thema ja auch nutzen, um es rassistisch aufzuladen. Also die nutzen das dann, um quasi gerade nur ein bestimmtes Milieu anzusprechen und mit nur bestimmten Präventionsmaßnahmen zu kommen, wie beispielsweise mehr Strafverschärfung oder mehr polizeilichen Befugnissen, was als alleinige Präventionsmaßnahme total fragwürdig ist. Also das heißt,
ich glaube, da können wir direkt Friedrich Merz auch namentlich erwähnen, den Kanzlerkandidaten der Union, der wahrscheinlich der nächste Bundeskanzler wird. Vielleicht hören wir ihn auch einfach, bevor wir noch mal weiter darüber sprechen, hören wir ihn noch einmal, wie er diese Woche die gestiegenen Zahlen eingeordnet hat.
Diese Zahlen sind alarmierend und sie sind geradezu beschämend für unser Land. Das können wir nicht akzeptieren. Und das kann so nicht weitergehen. Wir brauchen endlich entschlossenes Handeln. Wir als Union fordern einen nationalen Aktionsplan, der Frauen besser schützt und Täter konsequenter zur Verantwortung zieht. Dazu gehören mehr Schutzräume, eine klare Finanzierung von Frauenhäusern und der Einsatz moderner Mittel wie der elektronischen Fußfessel. Mit dieser Technologie könnten wir sicherstellen, dass gewalttätige Männer sich den Opfern nicht mehr nähern können.
Also die Antwort von Friedrich Merz und der Union, härtere Strafen, wie du das gerade schon genannt hast, Ascha. Dabei ist das ja nur die Spitze des Eisbergs, diese Gewalttaten, die jetzt noch einmal gestiegen sind. Gewalt fängt ja schon viel früher an, hat gesellschaftliche Ursachen, die er überhaupt nicht benennt. Und wir erinnern uns sicher auch daran, dass er seine Stimme gegeben hat gegen die Strafbarkeit von Vergewaltigung in der Ehe. Also du hast an Friedrich Merz gedacht, als du eben...
Ich habe an Friedrich Merz, natürlich. Ich hatte vor allem vor dem Hintergrund, dass uns ja Neuwahlen bevorstehen, ist das natürlich für mich eine... absolute Horrorvorstellung, wenn der gewählt wird. Und ich glaube, dass wir wirklich, also ich möchte jetzt nicht nur Schreckliches sagen, aber ich glaube, dass das definitiv für diese Gesellschaft, für Deutschland sehr, sehr viel Rückschritte bedeuten wird. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir bestimmte Gesetze vorher durchbekommen, wie beispielsweise eben das Gewalthilfegesetz, was tatsächlich aber auch nur eine Präventionsmaßnahme von vielen ist, ne? Und auch die Abschaffung des 218, ne, des Schwangerschafts, der Kriminalisierung des Schwangerschaftsabbruches, was auch Teil von Gewaltprävention ist.
Ja, das ist ja quasi immer so eine einfache Forderung, der man da nachgibt. Eigentlich auch so eine populistische Forderung, dass man verspricht, die Täter quasi härter zu bestrafen und dass man dann glaubt, also dass ein Politiker wie Friedrich Merz glaubt, dass irgendwie Strafen abschreckend genug sind. Aber eigentlich muss man sich ja wirklich die gesellschaftlichen Strukturen angucken. Anja, du beschäftigst dich sehr viel mit Männlichkeit. Ascha, du kennst viele Institutionen von innen als Anwältin, die viele Mandantinnen vor Familiengerichten vertritt. Und das wollen wir jetzt auch so ein bisschen machen in der Folge heute in Was geht, was bleibt. Wir wollen uns quasi angucken, wie das Private und die Gesellschaft, die Strukturen miteinander verschränkt sind und in welchen Bereichen sich was verändern müsste, damit eben Gewalt gegen Frauen endlich als Problem erkannt wird, auch als Problem, das eigentlich ein Problem der Männer ist, weil Männer sich an sich arbeiten müssten, damit es nicht mehr zu Gewalt gegen Frauen kommt. Es ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir an dieser Stelle nochmal sagen, dass wir mit Frauen jetzt nicht allein Cis-Frauen meinen, sondern auch alle weiblich gelesenen Personen und auch Trans-Frauen, die eben von Männern ja als Zielscheibe ihrer Gewalt werden können. Lass uns doch vielleicht mal als erstes auf die Männer gucken, die ja eigentlich sehr privilegiert leben in dieser Gesellschaft, die ja so total patriarchal ist. Mein Eindruck, viele Männer wählen gerade Männer, die oder Parteien, die gegen Minderheiten sind, die gegen Frauenrechte sind. Und das, obwohl man sagen könnte, hey, wir könnten noch so emanzipiert sein, wie schon lange nicht mehr. Wie hängt das zusammen? Wie würdet ihr das beschreiben?
Ich würde da total zustimmen und vielleicht auch andocken an das, was Ascha sagt. Es gibt auf der einen Seite, beobachten wir durch die MeToo-Bewegung eine größere Sensibilisierung. Es gibt auch vereinzelt eben auch wirklich Täter, die zur Verantwortung gezogen worden sind. Es gab diese Debatten um Till Lindemann, der ist da trotzdem wieder irgendwie auf Tour gegangen. Also wir beobachten schon auch eine Sensibilisierung. Gleichzeitig, und das ist, glaube ich, das, was noch alarmierender ist, auf der einen Seite gibt es Sensibilisierung, eine feministische Erstarkung der Zivilgesellschaft und gleichzeitig aber auch eine extrem krasse antifeministische Gegenwehr. Ich möchte nochmal auf diese Zahlen hinweisen, der Autoritarismusstudie, Leipziger Autoritarismusstudie, wonach ein Drittel der Männer ein geschlossen antifeministisches und sexistisches Weltbild haben. Und Antifeminismus bildet in der Regel den ideologischen Kern für viele Gewalttaten. Das ist uns im Prinzip nicht bewusst. Das heißt, selbst wenn wir von Männern sprechen, müssen wir uns erstmal anschauen, was sind die Gewaltverhältnisse, in denen Männer auch zum Beispiel im digitalen Raum, der BKA-Bericht hat das zum Beispiel deutlich gemacht, dass der digitale Raum diese Gewalt verstärkt, dass wir uns überhaupt angucken müssen, wie werden da junge Männer eigentlich an Männlichkeiten orientiert, wie werden sie quasi in diesen Strudel antifeministischer Haltung reingespült. Und wenn wir das nicht machen, und dann können wir auch nicht erwarten, dass es dann durch ein, zwei Männer sagen, okay, toxische Männlichkeit ist nicht so gut, das reicht schon. Wir müssen uns schon auch gucken, wie diese persönlichen Veränderungen auch auf eine politische Intervention treffen müssen. Alles andere ist im Prinzip nur, ich würde sagen, tatsächlich Gelaber und auch nur so eine kosmetische Bereinigung. Auch das, was Merz quasi auch sagt, dass es jetzt auf einmal diese politischen Interventionen braucht. Wenn dieser Antrag, die CDU hat ja einen relativ progressiven Antrag gemacht, wenn sie das wirklich so fühlen würde, dann müsste sie auch dem Gewalthilfegesetz zustimmen, weil da steht im Prinzip nichts anderes drin, außer im Vergleich zu diesem CDU-Antrag. Ich glaube, dass wir Männer sensibel klar machen müssen, dass sie natürlich auch betroffen sind von patriarchalen Strukturen, dass sie auch davon betroffen sind, dass es ihnen schadet, eine toxische Männlichkeit zu erlernen, die aber durch gesellschaftliche Strukturen auch erlernt wird. Aber ich sage auch ganz klar, wir brauchen Arbeit mit Männern, wir brauchen aber keine Sprache, die Gewalt gegen sie legitimiert, weil sonst passiert das, was jetzt gerade überhaupt die ganze Zeit passiert, dann laufen die antifeministischen Akteure im digitalen Raum in die Arme und das geht viel, viel schneller, als dass wir Feminismus aussprechen können.
Was meinst du mit Gewalt gegen Männer legitimiert quasi? Also in der Sprache schon eine Art von Empathie und Zugänglichkeit oder Offenheit sozusagen, genau, zu vermitteln?
ich glaube schon, ich gehe ja selber auch an Schulen und arbeite auch mit Männern und auch vielen mit Jungs. Und ich merke natürlich auch da, dass diese misogynen Narrative, auch diese antifeministischen Reflexe stattfinden. Was ich glaube, wofür ich plädiere, ist, dass wir, wenn wir Männern wirklich diese Arbeit abnehmen wollen, müssen wir Wege finden, um sie auch zu catchen. Und das passiert leider, und das ist meine Erfahrung, nicht damit, dass wir mit bestimmten diskursiven Begriffen arbeiten, weil die so eine, würde ich sagen, so eine Bedrohlichkeit für viele Männer ausatmen. Wir müssen aber Wege finden, um mit ihnen durch die Hintertür das Thema Männlichkeit aus feministischer Perspektive zu besetzen, weil die Rechten machen das schon viel, viel länger. Und wir als feministische Zivilgesellschaft müssen da sagen, wir müssen jetzt auch Antworten geben, die Männer in ihren Unsicherheiten abholen.
Aber du hast jetzt gesagt, das fand ich spannend, dass man den Männern die Arbeit abnehmen müsse. Und da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob ich nicht tatsächlich auch als Frau erwarten darf, dass Männer sich selbst bilden, sich einlesen,
absolut,
sich informieren, Fragen stellen und so weiter.
Das meine ich damit gar nicht. Ich meine nur, dass mein Argument ist im Prinzip, dass wir uns aus pädagogischer Perspektive fragen müssen, haben die ganzen Angebote, die wir gemacht haben, gereicht? Brauchen wir nicht noch mehr Präventionsarbeit? Brauchen wir nicht mehr Täterarbeit? Brauchen wir nicht auch mehr Bildungsarbeit in dem Thema? Und das müsste auch Teil einer echten Präventionsarbeit sein. Mhm. Das meine ich damit. Das heißt, wir müssen einfach nur Wege finden. Das macht ja die geschlechterreflektierte Jungenarbeit. Die sieht sie in ihrer Gesamtheit und sieht auch Männer nicht in so einem defizitären Blick. Und das meine ich aus der profeministischen Haltung. Glaubt mir, ich weiß, wie das funktioniert, im Sinne von, dass ich weiß, dass ich mich selber auch davon lösen muss. Aber meine Erfahrung ist, mittlerweile ist diese Tendenz zur Radikalisierung oder diese Schnelligkeit so eklatant, dass wir Wege finden müssen, Männer nicht mehr zu radikalisieren.
Ascha, als Anwältin vertrittst du viele Frauen, die sich trennen möchten von ihrem Partner, unter anderem, weil sie häusliche Gewalt erlebt haben. Frauen, die eben auch ihre Kinder schützen möchten vor dem gewalttätigen Ehemann oder Ex-Partner. Und was ich total krass fand, ist die Strukturen, die du beschreibst in diesen Gerichten. Und wie wenig eigentlich auch den Kindern Aufmerksamkeit geschenkt wird, wenn sie sagen, hey, mein Vater hat mich geschlagen oder ich habe beobachtet, wie er meine Mutter geschlagen hat. Ich möchte nicht zu ihm zurück. Und wie oft es dann so ist, dass die Familien Richter, aber auch Richterinnen, und das fand ich besonders krass, dass da auch so wenig Empathie da zu sein scheint von Richterinnen für die betroffenen Frauen und ihre Kinder, dass dann oft trotz grausamer Schilderungen, die diese Menschen erlebt haben, dem Mann viel mehr Raum gegeben wird, auch im Gerichtssaal, dass er sehr wohlwollend und entgegenkommend behandelt wird. Woran liegt das? Kannst du das skizzieren? Weil ich da eben das Gefühl hatte, dass quasi so diese Struktur im Gerichtssaal etwas wiederholt, was auch draußen in der Welt passiert.
Da haben wir wirklich ein riesiges, riesiges Problem, weil in diesen familiengerichtlichen Verfahren Partnerschaftsgewalt in Kindschaftsverfahren, also in Verfahren, wenn es um Sorge und Umgang geht, kaum eine Rolle spielt. Das heißt, wenn Kinder sagen, Papa hat Mama bedroht, geschlagen, wie auch immer, und ich habe Angst vor dem, dann kommt es in vielen Situationen dazu, dass die RichterInnen sagen, nun gut, das war ja die Vergangenheit, jetzt müssen wir nach vorne schauen. Jetzt sind ja Mama und Papa getrennt, jetzt gibt es ja keine Gewalt mehr. Und dabei verkennen die Familiengerichte, dass häufig die Gewalt dann erst so richtig losgeht oder eskaliert,
wenn die Frau sich trennt.
Da findet die Nachtrennungsgewalt dann in Form des Stalkings, in Form von Beleidigung, Bedrohung, in Form von Überhäufung der Betroffenen mit familiengerichtlichen Verfahren, ja, weil er sie sonst nicht mehr, ihr sonst nicht mehr habhaft wird, ja, weil sie sonst nicht mehr greifbar für ihn ist, weil sie eventuell in ein Frauenhaus geflüchtet ist. Über solche Verfahren wird sie dann terrorisiert und die Kinder, die tatsächlich ja auch in familiengerichtlichen Verfahren angehört werden, die wiederholen, dass sie Gewalt erfahren haben, aber die werden nicht richtig gehört und nicht richtig verstanden, weil die Gerichte dann dazu neigen zu sagen, nun gut, das wird sich schon wieder alles legen, wenn du dann wieder Kontakt zum Vater hast. Du hast jetzt die Angst der Mutter, überträgt sich auf das Kind oder das Kind wurde von der Mutter manipuliert. Also ganz merkwürdige frauenfeindliche Grundannahmen, die da auch herrschen, die wissenschaftlich auch überhaupt nicht fundiert sind.
Aber warum herrscht da so viel Unwissenheit?
Weil wir schlecht ausgebildet werden. Wir werden als JuristInnen, also das ist jetzt meine Meinung, wir werden schlecht ausgebildet. Wir haben 7,5 Jahre Ausbildung, also universitäre und dann Referendarsausbildung. Und ich hatte in diesen 7,5 Jahren Ausbildung 3 Monate Familienrecht und davon in keinem, also wirklich keine einzige Stunde irgendwas zu Gewaltschutzverfahren, zu Kindschaftsverfahren, zu häuslichen Gewalt, zu Dynamiken bei Partnerschaftsgewalt. Wir wissen eigentlich nichts. Wenn wir rauskommen aus dem Studium mit 28 im besten Fall und dann RichterInnen werden können, an Familiengerichten entscheiden wir über Familienschicksale, ohne dafür ausgebildet zu sein.
Und das Krasse ist ja, und dass diese Entscheidungen ja nicht im Gerichtssaal bleiben. Also wenn da Kinder sind, wenn dann zum Beispiel Jungs sind, da hattest du ein ganz krasses Beispiel, die dann weiter Kontakt zu diesem Vater haben und vielleicht auch seine Ideologie, sein Weltbild, die Meinung, die der Vater über die Mutter hat, was ja selten eine gute Meinung ist, das, was der Vater, ich bleibe jetzt bei Vater und Sohn, was, um auch, vielleicht kannst du auch Anja etwas dazu sagen, weil das ja auch eine Erziehungsarbeit ist, die da eigentlich geleistet werden müsste, aber wenn diese Kinder dann wieder Kontakt mit dem Vater haben und ein Männerweltbild vorgelebt bekommen, was sie ja auch mitnehmen. Also
die Gewalt dann weitertragen, meinst du?
Genau, da hat ja eigentlich die Justiz auch eine Verantwortung und sie aber nicht wahrnimmt, oder?
Ich würde gerne dazu nur noch eine Sache sagen. Und zwar genau das ist nämlich das Problem, weil mit jedem Fall, der da entschieden wird, wird ja nicht nur über diesen einzelnen Fall entschieden, sondern es geht tatsächlich um die nächste Generation, die diese Gewalt erbt und weitervererbt. Weil wir wissen von Studien, dass Kinder, die Partnerschaftsgewalt miterleben, später im Leben ein deutlich größeres Risiko haben, selbst Opfer oder Täter zu werden. Das heißt, wenn wir echte Gewaltprävention machen möchten, dann müssen wir bei den Jüngsten beginnen. Dann müssen wir genau an dieser Stelle beginnen.
Ich denke nur an einen Fall oder ich glaube eine Lage in Spanien, die sich zum Beispiel auch zur Aufgabe machen. Ich glaube sogar, dass die Justiz da viel schneller, gerade in Fällen von Gewalt gegen Frauen, vorangeht, dass es eine ganz andere Form der Sensibilisierung auch in der Gesellschaft gibt. Mhm. Und gleichzeitig gibt es auch, du hast ja die Justiz angesprochen, auch viel mehr Sensibilisierung in der Polizeiarbeit beispielsweise. Plus auch im Bildungssystem. Das heißt, Lehrerinnen werden zum Beispiel auch in den Themen sensibilisiert und ausgebildet, die dann ein viel größeres Verständnis dafür haben, wie schnell auch solche Eskalationsstufen eigentlich beginnen können.
Und da gilt und auch Ja heißt Ja in Spanien. Nur kurz
genau,
nochmal.
Genau, Spanien macht das im Prinzip vor. Und ich glaube auch, allein die Tatsache, dass zum Beispiel in Spanien, wenn in Spanien ein Femizid passiert, da ist die gesellschaftliche Empörung auf einem Maße viel, viel größer. Da werden sofort demonstriert. In Deutschland kann man an der Hand absehen, wann es eine Empörung gibt. Wenn es eine Empörung gibt, dann ist es meist dann, wenn es ein skandalisierter Bericht über Gewalt von migrantischen Männern ist. Und das ist teilweise eben auch, oder spiegelt sich auch in der Justiz wieder, wenn dann zum Beispiel von einer patriarchalen Überzeugung oder Prägung gesprochen wird, also im Kontext dieser Ehrenmorddebatte, wird aus der strafrechtlichen Perspektive, Ascha, du kannst das besser ausdrücken, ein niederer Beweggrund dargelegt, was dann zu Mord führt im Ausmaß und das dann zu höheren Strafen. Während bei weißen Personen, bei weißen Tätern wird dieses Besitzdenken auch in der Justiz wiederholt, gesagt wird, aber der Täter reagiert ja nur so, weil sich die betroffene Person ja getrennt hat. Und dann wird auf einmal ein Verständnis für Täterschaft und Gewalt aufgebracht, was dann, und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, eine Orientierung für eine Justiz bietet, die dann natürlich auch Männern und auch Jungs signalisiert, okay, so schlimme Strafen habe ich gar nicht zu befürchten. Das heißt, diese Gewaltverhältnisse sind natürlich auch in der Justiz, in der Polizei vorhanden und schützen dann dementsprechend auch Täter.
Das ist fast wie so ein Belohnungssystem tatsächlich. Wir haben uns ja, weil dieses Thema so groß ist, vorgenommen für diese Folge, dass wir konstruktiv denken wollen, also so eine Art Anleitung entwickeln wollen, sozusagen How to be an Ally in 3 Schritten. Wir haben einfach mal 3 Schritte uns überlegt. Als wäre es so einfach, aber um das ein bisschen strukturiert zu diskutieren. Und zuallererst zum Verständnis, Ally ist ja ein Begriff, der vor allem im Kontext von Black Lives Matter, auch im Kontext der LGBTQI-Szene benutzt wird. Also das ist ein Verbündeter, der seine Privilegien nutzt, um Minderheiten, in dem Fall Frauen, zu unterstützen. Dazu hat die Autorin Amélie Lamont einen sehr wahren Satz gesagt, finde ich. Saying that you are an ally is much easier than to be a good ally. Also es ist sehr einfach von sich zu behaupten, dass man ein Ally sei, ein Verbündeter, aber es ist sehr viel schwieriger, ein Guter zu sein. Vielleicht mal als Vorschlag. Erster Schritt, Männer müssen akzeptieren, dass sie als privilegierte Mehrheit Teil des Problems sind. Und was bedeutet dann dieses Akzeptieren eigentlich?
Fangen wir mal ganz von vorne an.
Ja, bitte.
Ganz einfach. Es wäre schon mal schön, wenn Männer die eigenen sozialen Prägungen reflektieren würden. Ja? Also wenn sie sich bewusst machen, dass wir bestimmte Geschlechterrollen haben, dass wir patriarchale Strukturen haben, die Gewalt und Ungleichheit fördern, dass es toxische Männlichkeit gibt, dass es eben auch Verhaltensweisen gibt, die Gewalt, Dominanz, Härte glorifizieren. Das wären schon mal, also wenn so eine ehrliche Auseinandersetzung damit stattfindet, glaube ich, wären wir schon wirklich ein bisschen weiter. Also ich glaube, wir haben wirklich ein ganz großes Problem, was den Wert Empathie angeht. Wie geht das überhaupt in diesen Strukturen, die Liebe und Empathie weniger belohnen als Macht und Dominanz? Auch das müssen wir ja sehen, ne? Dass wir in Strukturen leben, auch in Wirtschaftsstrukturen, in Arbeitsverhältnissen, die Liebe und Empathie überhaupt nicht belohnen. Ne? Also das, ich möchte auch Männer zwar bitten, Verantwortung zu übernehmen, aber so ein bisschen müssen wir auch sehen, dass diese Gewalt nicht in einem luftleeren Raum stattfindet.
Ja, Empathie, das hatte ich mir auch aufgeschrieben. Ich finde nämlich tatsächlich, also für mich als Frau und Feministin, fühlt es sich immer so ein bisschen an wie eine Lobbyarbeit für meine eigenen Interessen. Und das Thema ist nie weg. Man kann im Alltag nicht wegschauen, anders als Männer. Also von ihnen braucht es dann ja tatsächlich im Umkehrschluss Empathie, Einfühlungsvermögen, weil sie die Erfahrung der sexuellen Belästigung, der einfach anderen Behandlung gar nicht erst machen.
Ja, aber müssten da nicht mehr Männer quasi in den Spiegel schauen und mal anfangen nachzudenken, in welchen Situationen sie ihre Macht ausgenutzt haben, in welchen Situationen sie übergriffig geworden sind? Weil ich habe das Gefühl, jede, also wirklich fast jede Frau hat schon mal irgendeiner Form sexuelle Belästigung oder einen sexuellen Übergriff erfahren und sei es in 10.000 Anführungsstrichen nur ein Hinterherpfeifen auf der Straße oder irgendwie so, aber es ist ja auch eine Form der sexuellen Belästigung. Und bei Männern ist es so, dass quasi dann der Hashtag Not All Men gerufen wird, also genau. Nicht jeder ist ein Täter, aber es geht ja nicht nur darum, dass Täter nur jemand ist, der schon mal eine Frau vergewaltigt oder ermordet hat, quasi die krassesten Formen der, oder eine der krassesten Formen der Gewalt, sondern Täter ist eben jemand, der vielleicht auch schon mal einen sexistischen Kommentar oder seine Hand auf den Oberschenkel gelegt hat bei einer Frau, die das nicht möchte, so. Und ich habe das Gefühl, so eine Reflexion findet überhaupt nicht statt. Auch vermeintlich aufgeklärte Männer drücken sich davor.
Wenn ich da einmal kurz einhaken darf, also ich stimme euch allen zu und sehe das auch. Ich finde es ganz spannend mit jetzt dem Fall von Gisèle Pelicot, wo es auch europaweit eine große notwendige Empörung gab. Eine Sache, die ich auch in Workshops, auch in Gesprächen mit Männern immer wieder deutlich mache, ist Folgendes, nämlich zu sagen, da gibt es eine Wut und wir müssen diese Wut als Auftrag verstehen, um über uns nachzudenken. Ich finde natürlich dieses Bild mit in den Spiegel schauen total wichtig und ich sehe das auch. Ich glaube aber, wir müssen aus einer praktischen Perspektive sagen, sobald Männer das als Arbeitsauftrag verstehen, werden sie vielleicht an den Punkt kommen zu merken, das Problem ist ja diese patriarchale Männlichkeit, das sind die patriarchalen Strukturen, in die ich aufwachse und die mich selber auch beschneiden, nämlich, dass ich eine geringere Lebenserwartung habe, ne, öfter an Suizid sterbe, dass all das damit zu tun hat. Und dann finde ich es aber auch wichtig, dieses Reflektieren ist ja immer die eine Sache. Ich glaube, das ist mal einfacher gesagt als getan, denn zu jeder Reflexion gehört eben auch eine politische und gesellschaftliche Rahmung, die diese Notwendigkeiten auch verstärkt. Das heißt, es bräuchte eine von mir aus Zeitenwende gegen Femizide und gegen eine gewaltaffine Männlichkeit. Es braucht Rahmen und dann heißt es für mich aber auch Allyship, wie du schon sagst, nicht so zu sagen, ich bin ein Feminist oder ich lackiere mir die Fingernägel, sondern für mich und das auch aus einer eigenen Perspektive, ich muss das auch irgendwann checken, zu sagen, es hilft nicht nur zu sagen, ich bin gegen Gewalt, sondern wie unterstützt du zum Beispiel Demos? Spendest du an Frauenhäusern und unterstützt du politische Forderungen, die die Lebensrealität von Frauen sicherer machen? Ich aus der praktischen Perspektive heißt es auch, dass Männer jetzt überspitzt formuliert, auch Allies für sich selber sein müssen, einfach um zu checken, dass sie Teil dieser patriarchalen Struktur sind und notwendiger Teil des Problems, aber auch Teil der Lösung. Und das ist immer wichtig, Männern das klar zu machen in der Arbeit, weil sonst drücken sie sich, weil sagen sie dann nicht nur not all men, aber all men, no Täter. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die man Männern auch klar machen muss, weil neben der Sensibilisierung, die stattfinden muss, weil viele Leute ja denken, bei Gewalt gegen Frauen geht es nur um Tötung, aber die fängt ja deutlich früher an. Und da braucht es eben notwendige Präventionsarbeit und auch eine politische Dringlichkeit, die das Problem von antifeministischer Radikalisierung wahrnimmt.
Schritt 2 haben wir, glaube ich, jetzt ganz gut schon besprochen, nämlich sich selbst feministisch zu erziehen. Das heißt, lesen, sich weiterbilden, nachfragen, zuhören, reflektieren, vielleicht auch Männergesprächsgruppen eröffnen. Warum nicht? Da ist ja häufig auch so ein Phänomen von Frauen erklären ihren Partnern, oder den Männern, die sie daten, wie sie das alles so erleben und erziehen quasi stellvertretend feministisch. Weiß nicht, wie ihr das wahrnehmt, aber das ist, glaube ich, ein Phänomen. Und als dritten Schritt haben wir uns gedacht, ist aber sehr groß. Also darüber reden, hattest du, Anil, gesagt, ist ja das eine, ne? Also Unterdrückung ist falsch, das irgendwie klar zu haben. Aber wie wird ein Mann auch selbst aktiv? Also wie kann er selbst Veränderung anstoßen und diese Strukturen, die wir eben schon ein bisschen angerissen haben, aufheben, die diese Ungleichheit schaffen? Das wäre ja, Schritt 3, ja, Veränderung anstoßen.
Das ist, glaube ich, die goldene Frage. Wenn ich da eine Antwort für wüsste, würde ich die auch gerne teilen. Ich kann vielleicht aus meiner eigenen Arbeit was erzählen. Nämlich, also ich treffe immer wieder auf Männer, die die Vorstellung haben, dass man in 4 Wochen quasi zertifizierter Feminist wird und dann alle Reflexionen innerhalb dieser 4 Wochen einfach absolviert. Ich glaube, eine Sache, die ich immer wieder versuche klarzumachen, ist, dass diese feministische Veränderung, so bezeichne ich es jetzt mal, heißt, wir müssen auch klar Erwartungsmanagement betreiben. Aber in dieser Lage, in der wir uns jetzt befinden, heißt es tatsächlich für mich auch, wir brauchen mehr Männer, die diese Arbeit tatsächlich dann auch PartnerInnen und EhepartnerInnen zum Beispiel auch abnehmen. Weil auch das ist meine Erfahrung, dass Männer hören lieber einfach Männern auch erstmal zu. Und wenn es dann vielleicht ein paar Männer gibt, die ihnen sagen, hey, sexistische Sprüche, Catcalling bis hin zu Manspreading, das geht einfach nicht mehr, das machen wir nicht. Es braucht auch diese männliche Intervention zueinander, würde ich behaupten.
Also Männergesprächsrunden, da wärst du
nein,
Fan von.
Nein. Männergesprächsrunden laufen manchmal Gefahr, dann sich nur um sich selbst zu drehen, um sich so ein bisschen zu absolutieren. Ich glaube, es braucht professionelle, pädagogisch begleitete, geschlechterreflektierte Gruppen. Es gibt ja Männerberatungen, die Männer in ihren Krisen zum Beispiel abholen und da auch einen geschlechterreflektierten Ansatz verfolgen. Mein Argument ist aber nur, dass wir jetzt, wenn wir so ein bisschen klein denken, wir brauchen Männer, die bei Männern, wenn sie Scheiße labern, intervenieren, Punkt. Weil das wird, egal wie wir da rumdenken. Aber mein Argument ist trotzdem natürlich auch, du hast ja am Anfang schon gesagt, wir Männer könnten uns ja in dieser Gesellschaft aussuchen und immer wieder darauf rückbesinnen, ich bin heute Feminist und morgen nicht, aber das System fängt mich ja auf. Das heißt, wir müssen diese Dringlichkeit aufmachen und auch politisch diese Dringlichkeit auch festsetzen, damit Männer auch dann, was Ascha auch sagte, diese intrinsische Motivation finden, sich selbst zu verändern, um für sich einen fürsorglichen Umgang zu finden, der dann auch in der Regel zu einem fürsorglichen Umgang mit ihrem Umfeld führt. Das heißt, es ist eine ganz spezifische Aufgabe, Männern klarzumachen, euch geht's leider auch dadurch scheiße, aber die Lösung liegt darin, dass ihr euch feministisch verändert. Und das muss immer quasi das große Poster sein am Ende des Tunnels, nämlich dass die feministische Veränderung für alle ein gleichberechtigtes Leben bedeutet. Und da sind Männer impliziert und das müssen wir klar machen.
Ich finde es total wichtig, Anil, dass du immer diesen Bogen schlägst, auch dass das Patriarchat nicht nur Männern Vorteile bringt, sondern dass es auch ihnen schadet in ihrer Gesundheit, in ihrem Leben. Ascha, du hast in deinem Buch einen radikalen Vorschlag gegen Ende, nämlich die Frage, ob wir vielleicht einfach anfangen müssen, Regeln zu brechen, weil eben das Recht, weil die Institution, weil die Gesellschaft nicht neutral ist. Zum Beispiel 1967 hast du als, glaube ich, sehr gutes Beispiel, da hat man sofort eine Vorstellung davon, da war es für die Ehefrau noch gesetzlich verpflichtend, dass sie beim Sex ihrem Ehemann Genuss bereiten muss und auch Genuss zeigen soll. Und wenn sie das nicht getan hat, könnte man ja fragen, war sie 1967 eine Gesetzesbrecherin? Heutzutage würden wir sagen, nein, sie ist einfach für ihre Rechte eingestanden. Welche Regeln, würdest du sagen, müssten wir jetzt brechen oder Männer jetzt brechen?
Ich glaube, wir müssen sehen, dass wir diese Normalität der Gewalt, die wir ja jeden Tag sehen, jeden Tag quasi annehmen, leben, einatmen, dass das gebrochen werden muss. Wir müssen diese Normalität dekonstruieren und das ist unheimlich schwierig. Und ich finde, das wäre schon ein Schritt des Regelbruches, ja, zu sagen, nein, das ist nicht meine Normalität und ein gewaltfreies Leben ist keine Utopie, sondern das ist ein Menschenrecht. Und jeden Tag eine Haltung dazu zu haben und das mit in den Job zu nehmen, mit in die Institutionen zu nehmen, egal in welchem Bereich man arbeitet und diese Haltung so zu leben, dass man zum Beispiel als Mann dann in solchen Männergruppen, wenn man Sexismus wahrnimmt, auch laut wird und was sagt und verurteilt. Ne? Also ich glaube, das sind alles schon auch mutige Momente, die für mich auch ein Regelbruch sind, weil wir akzeptieren diese Normalität der männlichen Gewalt in dem Moment nicht. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir einfach erkennen oder dass Männer auch erkennen, dass eine Gesellschaft nur dann wirklich frei ist, wenn alle sich in ihr frei, gewaltfrei bewegen können und dass auch ihre Freiheit von der Freiheit dieser marginalisierten Personen abhängt.
Also wenn ich das zusammenfasse, was du gesagt hast, müssten Männer vielleicht mehr nach ihren Werten leben. Asha Hedayati, Rechtsanwältin und Autorin, und auch der Autor Fikri Anil Altintash waren hier zu Gast. Schön, dass ihr dabei wart bei diesem sehr wichtigen Thema. Das war euer SWR-Kultur-Podcast Was geht, was bleibt, mit Christine und Feline.
Wir sind in 2 Wochen wieder für euch da. Schickt uns gern eure Fragen, Feedback und Themenideen an kulturpodcast@swr.de. Schön, dass ihr dabei wart. Ciao.
Tschüss.